Den heutigen Predigttext finden wir in 2. Korinther 4, die ersten 6 Verse. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gestern war ein wichtiges Jubiläum in unserer deutschen Geschichte. Der 20. Juli 1944, vor 75 Jahren, war eine bedeutende Stunde für das Selbstverständnis unseres Volkes. An diesem Tag erfolgte der wohl aussichtsreichste Versuch, das Naziregime zu beseitigen. Es gab ja mehr als 40 solcher Versuche. Dieser geschah in der sogenannten Wolfsschanze, dem Führerhauptquartier nahe dem ostpreußischen Rastenburg, als der Oberst Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg bei einer Militärbesprechung die Aktentasche mit der Bombe unter dem Tisch platzierte, die Hitler beinahe getötet hätte. Wie wir wissen, schlug das Attentat fehl und der rettende Staatsstreich misslang. Der Krieg sollte danach noch ein quälendes Jahr lang etwa weitergehen. Und in diesem letzten Jahr wurden genauso viele Zivilisten getötet wie in dem gesamten Krieg vorher. Dieser patriotische Versuch, unser Land vom Diktator zu befreien, dessen Verbrechen wie die Judenvernichtung zu stoppen und die Situation des deutschen Volkes zu retten, dieser Versuch war nicht nur die Sache einer ganz kleinen Clique von Offizieren, wie Hitler das behauptete. Der Widerstand wurde mitgetragen, wie wir heute wissen, von einer breiten Gemeinschaft, zu der sowohl Politiker wie Karl Friedrich Gördeler und Julius Leber, als auch Militärs wie Ludwig Beck und Henning von Tresco und auch einige wenige Theologen wie Dietrich Bonhoeffer gehörten. Dem 20. Juli folgte deshalb damals auch eine Welle von Verhaftungen und Hinrichtungen. Viele der begabtesten Köpfe fielen dem zum Opfer, die für den Wiederaufbau unseres Landes später viel hätten beitragen können. Aus jenen Tagen sind erschütternde Briefe erhalten, welche zum Tode Verurteilte an ihre Familien schrieben, zum Teil auch bewegende Glaubenszeugnisse der Christen, die am Widerstand gegen Hitler beteiligt waren. Im Militärhistorischen Museum von Dresden gibt es zurzeit eine Sonderausstellung zum Attentat und Staatsstreichversuch vom 20. Juli. Deswegen erzähle ich das. Unter den Exponaten findet sich der Abschiedsbrief des Oberst Wessel Freitag von Loringhoven. Von Loringhoven hatte den Zeitzünder und den Sprengstoff für die Bombe organisiert. Und jetzt im Wissen um seine bevorstehende Hinrichtung schrieb der Oberst einen Abschiedsbrief an seine Frau. Danach erschoss er sich und auf dem Brief an seine Frau sind noch die braunen Flecken des eingetrockneten Blutes zu sehen. Dieser Brief ist wie eine Dokumentation seines Leidens, aber auch seines Kampfes und seiner Verzweiflung. Der Brief, den wir nun in den kommenden Sonntagen miteinander studieren werden, liebe Gemeinde, ist auch ein gezeichneter Brief. Auch ein Brief, dem man den Kampf ansieht und die Spur der Leiden. Ja, sogar Hinweise auf Folterungen in Kapitel 11. Und dennoch mündet dieser Brief nicht in Verzweiflung, sondern er wird zu einem Dokument der Hoffnung, ja noch mehr zu einem Zeugnis des Triumphs, ohne den Schmerz und die Traurigkeit zu verdrängen. Und das ist der 2. Korintherbrief des Apostels Paulus und darin vor allem die Kapitel 4 und 5. Das ist unser Projekt für die diesjährige Sommerpredigtreihe. Das ist ja inzwischen eine gute Tradition, dass wir in den Sommerwochen, wo viele unterwegs sind, die laufende Predigtreihe unterbrechen. Im Markus-Evangelium, Sie wissen, da sind wir zurzeit mitten in Kapitel 12. Und dass wir eine kurze Serie dazwischen schieben. Letztes Jahr lautete das Thema, die Mächtigen kommen und gehen. Da haben wir biblische Dramen aus verschiedenen Zeiten miteinander betrachtet. Und diesmal wird es ein zusammenhängender Text sein. Zwei Kapitel, in denen uns Paulus tief in sein Herz blicken lässt. Einzelne Teile, einzelne Verse aus diesen Kapiteln haben wir schon häufiger zitiert. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Aber diese Sommerreihe bietet uns jetzt die Chance, gewissermaßen den zusammenhängenden Gedankengang in 5 Predigten zu studieren. Das ist der Plan. Wir werden nicht jeden Einzelvers behandeln, aber versuchen, die große Linie zu zeigen. Und hier finden wir gebündelt in 2 Kapiteln das Amtsverständnis des Paulus. Was hat ihn angetrieben? Worauf hat er sich fokussiert? Wo hat er sich konzentriert? Worauf? Wie ist er mit den Widerständen und Notlagen und Traurigkeiten umgegangen? Und warum wurde Paulus von so einer tiefen Freude getragen, die andere mitgezogen hat, auch in Situationen, wo nach den äußeren Umständen geurteilt nicht mehr viel Grund zur Freude war? Diese beiden Kapitel bieten uns die Chance, uns selber am Dienstverständnis des Paulus zu orientieren. Und darum, so hoffen und beten wir, kann 2. Korinther 4 und 5 für uns als Gemeinde eine echte Stärkung werden. Diese beiden Kapitel sollen uns jetzt ausrichten, sollen uns ermutigen für das zweite Halbjahr, das dann nach der Sommerpause wieder als Herausforderung vor uns liegt. Das ist der Plan. Und der erste Satz unseres ersten Textes lässt gleich aufhorchen, Sie haben das vor sich, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Oder Luther übersetzt, darum werden wir nicht müde. Und das Thema dieser Predigt heute wird lauten, stärker als aller Widerstand, stärker als aller Widerstand. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. So schreibt nur jemand, der durchaus Anlass haben könnte, entmutigt zu werden, müde zu werden. Oder zumindest von dem andere befürchten könnten, dass er müde würde. Und natürlich provoziert das sofort die Zusatzfrage, wenn du sagst, wir lassen uns nicht entmutigen, wo liegt denn dein Problem? Was könnte es denn sein, dass dich müde macht, dass dich entmutigt? Paulus, warum musst du das so betonen, dass du dich nicht entmutigen lässt? Um das zu verstehen, um uns in die persönliche Lage des Paulus einfühlen zu können, müssen wir uns ganz kurz klar machen, in welcher Situation der Apostel diese Zeilen, diesen zweiten Korintherbrief geschrieben hat, unter welchen Umständen dieser Brief entstanden ist. Ich versuche einen ganz kurzen Überblick zu geben. Dafür haben Sie jetzt quasi den Service eines Überblicks, wie entstand der zweite Korintherbrief. Also, zweite Missionsreise. Aus Athen kommt, findet Paulus in Korinth, wir haben das gehört in der Lesung, Apostelgeschichte 18, ein gläubiges Ehepaar. Zwei mutige Christen, die Kaiser Claudius zusammen mit allen anderen Juden vertrieben hat aus Rom, Aquila und Priscilla. Und sie landen ausgerechnet in Korinth. Und gemeinsam mit Paulus, der von Athen dorthin kommt, haben sie einfach angefangen zu missionieren. Und dadurch entstand mitten in dieser lasterhaften griechischen Hafenstadt, mitten in diesem rohen Umfeld, ja man kann sagen, eine zarte, junge christliche Gemeinde. Nach 18 Monaten, nachdem Paulus einige Mitarbeiter herangeführt hat, ist er dann weitergezogen zur nächsten Station. Und man kann sich vorstellen, wie oft Paulus in seinen Gedanken und seinen Gebeten bei seinen Schützlingen in Korinth war. Und wie es ihn besorgt hat, als von dort plötzlich schlechte Nachrichten kamen, das kann man im ersten Korintherbrief sehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 5, da sagt Paulus, jetzt aber habe ich euch geschrieben, also das war noch ein Brief vor dem ersten Korintherbrief, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein unzüchtiger oder habsüchtiger Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Also, da waren seltsame Dinge eingezogen in diese Gemeinde. Und Paulus macht sich Sorgen. Und dann schicken sie ihm offensichtlich einen ganzen Katalog mit Fragen, deren Klärung notwendig ist. Und Paulus schreibt ihn daraufhin den ersten Korintherbrief. Und er schickt den Korintherbrief mit Timotheus. Aber die Irrlehrer kommen und sie setzen sich fest. Sie verwirren die Gemeinde. Und um sich durchsetzen zu können, unterhöhlen sie die Autorität des Paulus. Sie machen ihn schlecht, sie stellen seine ganze Apostelautorität in Frage. Sie sagt, was habt ihr euch von dem Typen alles erzählen lassen? Es stimmt gar nicht. Und Paulus reist kurzfristig nach Korinth, um die Dinge klarzustellen, aber dieser Besuch in Korinth wird eine Katastrophe. Es läuft alles völlig anders, als er sich das vorgestellt hatte. Die Gegner greifen ihn auf offener Szene an und was für Paulus besonders traurig auch war, die Korinther sind offensichtlich überfordert. Die verhalten sich kein bisschen loyal, die stellen sich nicht hinter ihn. Das bleibt alles irgendwie offen. Und Paulus reist ab wie ein geprügelter Hund und schickt ihnen dann den sogenannten Tränenbrief. Da finden wir auch noch eine Spur im zweiten Korintherbrief. Da erinnert er nochmal dran, 2. Korinther 2, Vers 4, da sagt er, ich habe euch aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben unter Tränen. 2. Korinther 2, 4, das ist dieser Tränenbrief. Und diesen Brief schickt er durch Titus. Also das erste Mal Timotheus, das zweite Mal Titus. Titus war so mehr sein Troubleshooter, der war wahrscheinlich etwas durchsetzungsfähiger. Und als er den Titus dann endlich wieder trifft, kann der ihm endlich Erfreuliches berichten aus Korinth. Das war noch ein Drama, bis er den gefunden hatte, den Titus. Und dann treffen die endlich zusammen. Und das können wir auch hier in 2. Korinther 7, Vers 6 sehen, als sie sich dann treffen. Aber Gott, der die Geringen tröstet, 2. Korinther 7, Vers 6, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, von eurer Klage, von eurem Eifer für mich. Da freute ich mich noch mehr. Also die Dinge kommen jetzt doch auf den guten Kurs. Und trotzdem bleibt die Lage in Korinth unsicher. Wer wird sich durchsetzen? Die Irrlehrer haben sich offensichtlich noch nicht ganz zurückgezogen. Sie schweigen noch nicht. Werden sie weiter wühlen? Wird die Gemeinde doch ihren bibeltreuen Kurs halten können? Die Lage ist noch nicht stabil. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus den zweiten Korintherbrief. Und jetzt können wir nachvollziehen, warum dieser Brief so ein gezeichneter Brief ist. Warum diese Sorge immer wieder durchbricht, das sehen Sie schon gleich am Anfang, 2. Korinther 1, Vers 3 in der Einleitung, da sagt Paulus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Und dann, wie gesagt, der Hinweis auf den Tränenbrief. Ich habe euch aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben. Und dann wieder in 2. Korinther 4, ab Vers 8, das werden wir nächstes Mal genauer anschauen. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib. Das ist Not und Sorge um die Gemeinde. Und jetzt erahnen wir, welches Gewicht dieser erste Satz in unserem Text hat, wenn Paulus schreibt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht zu Schanden. Und das ist keine Durchhalteparole, sondern Paulus fügt sofort die Begründung hinzu, weil wir diesen Dienst empfangen haben. Das Geheimnis unseres Durchhaltens liegt in unserem Auftrag. Wir bleiben dran, wir werden nicht müde, weil wir diesen Dienst empfangen haben. Und wir fragen natürlich, welcher Dienst ist das? Und damit weist Paulus auf das dritte Kapitel, also auf das unmittelbar vorangehende Kapitel zurück, wo er diesen Dienst gerade beschrieben hat. Als den Dienst des Geistes, Vers 8, den Dienst der Gerechtigkeit, Vers 9. Dieser Dienst, kann man sagen, ist die Verkündigung des vollständigen Evangeliums, das erst mit Jesus kam. Das ist dieser Dienst. Das vollständige Evangelium weitergeben, das erst mit Jesus kam. Und in Kapitel 3, das können Sie für sich nochmal nachlesen, da hatte Paulus diesen riesigen Schritt beschrieben. Vom Alten Testament zum Neuen Testament. Diesen riesigen Fortschritt, den Gott zu Paulus Lebzeiten gegangen war. Und er hat auch beschrieben, worin dieses neue Bestand des Neuen Testaments, warum das so ein riesiger Fortschritt ist. 2. Korinther 3, 12. Da sagt er, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. 2. Korinther 3, 12 bis 13. Nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. Eigentümlich. Hier erinnert Paulus an diese Decke. Sie wissen, die Mose auf sein Angesicht legte, nachdem er mit Gott sprechen durfte, weil sein Angesicht dann immer so strahlte, dass es für seine Leute nicht auszuhalten war. Und deswegen legte er eine Decke drüber. Und dieses verdeckte Gesicht des Mose nimmt Paulus jetzt als ein Bild dafür, dass Gott im Alten Testament noch vieles verdeckt hat. Moses verdeckt, durch Symbole hat er geredet, durch Bilder angekündigt. Und vieles, was im Alten Testament noch verdeckt ist, wird dann erst mit Jesus in völliger Klarheit endgültig deutlich. Und Paulus sagt, darum ist es unser großes Vorrecht, jetzt zu leben. Jetzt, wo Gott diesen nächsten Schritt gegangen ist. Jetzt, wo sein Rettungsplan in vollständiger Klarheit vor uns liegt. Und dieser Plan ist so genial und so großartig und so beglückend und so folgenreich, dass Paulus ihn wieder und wieder und wieder mit einem einzigen Wort umschreibt und charakterisiert und qualifiziert. Und das ist das Wort Herrlichkeit. Das zieht sich durch das ganze dritte Kapitel durch. Doxa, Herrlichkeit, das heißt Majestät, Pracht, Schönheit, Erhabenheit, himmlischer Glanz. Sehen wir mal 2. Korinther 3 ab Vers 9. Sie merken, es lohnt sich, die Bibel mitzubringen. 2. Korinther 3 ab Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, also des Gesetzes, das den Menschen verklagt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Und wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, das Alte Testament, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Merken Sie? Es ist herrlich, was Gott tut. Es ist überwältigend, es ist glänzend, es ist beglückend, es ist erfüllend, es ist majestätisch, es ist nicht mehr zu übertreffen. Und dass wir diesen Dienst, diese Aufgabe bekommen haben, sagt Paulus, das ist nichts weniger als selbstverständlich. Das ist sowas von unselbstverständlich. Und das verdanken wir einzig und allein Gottes Barmherzigkeit. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst empfangen haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Verstehen Sie, was Paulus damit sagt? Er sagt, Gott hätte uns nicht dazu berufen müssen. Er hätte auch andere Leute gefunden, die diesen Dienst tun. Er hätte auch andere damit beauftragen können. Aber er hat uns erleuchtet, er hat uns sein Erbarmen geschenkt. Wir haben es empfangen. Und ich möchte Sie fragen, kennen Sie diese Dankbarkeit? Kennen Sie dieses Staunen darüber, dass der allmächtige Gott Sie in diesem Dienst haben will? Auch wenn Sie kein Apostel sind, auch wenn Sie vielleicht kein hauptamtlicher Prediger oder Missionar sind. Aber wenn Sie zu Jesus gehören, wenn Sie an ihn glauben, dann sind auch Sie in diesen Dienst berufen. Diesen Dienst, diese Herrlichkeit, können Sie darüber staunen. Paulus war das immer sehr, sehr stark bewusst, weil ihm seine eigene Unwürdigkeit immer so klar vor Augen stand. Nehmen Sie mal nur 1. Timotheus 1, wo er das beschreibt, dass Gott mich in den Dienst eingesetzt hat, Vers 13, 1. Timotheus 1, Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. Paulus wusste, wie wenig er diesen Dienst verdient hatte. Gemäß der Barmherzigkeit. Es ist reine Gnade, dass wir diesen Dienst tun dürfen. Und weil wir so begnadigt sind, tun wir diesen Dienst umso lieber. Genau diese Haltung ist so großartig nachvollziehbar, etwa bei einem Mann wie John Newton. Sie wissen, der Dichter des wohl berühmtesten christlichen Liedes, Amazing Grace, wir singen das später nach der Predigt, 1725 bis 1807. Er war der geistliche Berater von William Wilberforce, einem der wichtigsten Politiker seiner Zeit. Und bei Newton sehen Sie immer wieder, wie erstaunt und zugleich überglücklich er war, dass Gott jemanden mit seiner Vergangenheit überhaupt predigen ließ. Seine gläubige Mutter starb, als John Newton 6 war. Seit dem 11. Lebensjahr ist er dann mit seinem harschen Vater zur See gefahren, hat viel erlebt. Mit 18 kam er zur Marine, ist dort völlig unter die Räder gekommen. Er schreibt, ich war zu allem fähig, ich hatte nicht die geringste Gottesfurcht und mein Gewissen war völlig verhärtet. Mit 20, wegen schlechter Führung vom Kapitän seines Schiffes, auf dem er inzwischen angeheuert hatte, auf einer kleinen Insel in Westafrika ausgesetzt. Dort unter erbärmlichsten Umständen selber zum Sklaven geworden, wie in einer Hundehütte hat er zeitweilig gelebt. Und dann später hat er sich wieder hochgearbeitet, wurde Kapitän und hat selber Sklavenhandel betrieben. Und in seinem Testament wird Newton 60 Jahre später im Rückblick schreiben. Und diese Sätze sind so schön, die müssen Sie auf sich wirken lassen. Er sagt, ich befehle meine Seele meinem gnädigen Gott und Heiland an, der mich in seiner Barmherzigkeit verschonte und bewahrte, als ich ein Abtrünniger, Gotteslästerer und Ungläubiger war. Er rettete mich an der Küste Afrikas aus meinem elenden Zustand, in den mich meine hartnäckige Bosheit gebracht hatte. Ihm hat es gefallen, obschon ich völlig unwürdig war, mich sein herrliches Evangelium predigen zu lassen. Jedes Wort ein Wort des Staunens. Und genau das meint Paulus hier in Vers 1. Genau das. Wir werden nicht müde, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Und haben Sie gemerkt? Paulus spricht hier durchgängig, das ist offensichtlich gezielt, in der ersten Person Plural. Er sagt immer wir. Also das gilt nicht nur für den Apostel, das gilt genauso für Timotheus, das gilt genauso für Titus, das gilt auch für die gläubigen Korinther und das gilt für uns hier in Hannover. Wir werden nicht müde. Und ihr Lieben, daran sollten wir uns immer wieder gegenseitig erinnern. Auch im kommenden Halbjahr, gerade dann, wenn wir bestimmte Lasten manchmal deutlich auf unseren Schultern spüren. Und jeder von uns kennt solche Situationen, wo er die Lasten besonders deutlich auf seinen Schultern spürt und den Widerstand spürt. Und dann sollten wir uns immer an diesen Vers erinnern, welches Vorrecht es ist, dass wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Und deswegen, wir lassen uns nicht entmutigen. Und in dem Wort, das dort steht, in Kakumen, in diesem Wort schwingt noch etwas anderes mit. Das heißt einerseits sich entmutigen lassen, aufgeben, verzagen, müde werden. Aber es heißt andererseits auch böse handeln, falsch handeln. Da steckt das Wort für schlecht, Kakos, steckt da drin. Und deswegen, wenn man diese beiden Aspekte zusammennimmt, kann man das auch so übersetzen. Wir kapitulieren nicht vor dem Bösen. Wir lassen uns nicht entmutigen und wir kapitulieren nicht vor dem Bösen. Was sich im Dienst ja oft besonders kraftraubend auswirkt, ist ja nicht mal die eigentliche Aufbauarbeit, sondern was dann besonders schwer wird, sind Anfeindungen, Verdächtigungen, Illoyalitäten, Knüppel zwischen die Beine. Das macht es besonders schwer, das wusste Paulus. Und Paulus sagt, wir begegnen diesen Schwierigkeiten nicht mit krummen Touren. Und darum grenzt er sich im nächsten Vers, wir kapitulieren nicht von dem Bösen, von den falschen Methoden ab, die seine Gegner dem Paulus unterstellten, und die sie zugleich selbst anwandten. Das war so der klassische Fall von Projektion. Sie haben es selber gemacht und haben es dem Paulus in die Schuhe geschoben. Vers 2. Wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Paulus sagt, das machen wir nicht mit. Und das lassen wir uns auch nicht unterstellen. Schändliche Heimlichkeiten. Nein, wir spielen mit offenen Karten. Wir verheimlichen nichts. Wir verheimlichen auch nicht unsere Vergangenheit, die war sowieso bekannt. Wir führen kein Doppelleben bei euch fromm und an anderer Stelle ganz anders. Und wir haben auch keine Hidden Agenda. Wir haben keine geheime Tagesordnung. So nach dem Motto, dass wir hinten durch die Brust ins Auge irgendwie Einfluss gewinnen wollen, durch die Hintertür irgendwelche Nebenthemen euch hier unterjubeln wollen. Wir lehnen das ab, schändliche Heimlichkeiten. Und wir arbeiten auch nicht mit Hinterlist, sagt er, mit Täuschung. Wir versuchen nicht mit irgendwelchen Tricks, die Leute hinter uns zu scharen oder für unsere Botschaft zu gewinnen. Wir sind nicht pragmatisch. Wir sagen nicht, der Zweck heiligt die Mittel und wir können alles machen, wenn wir damit bestimmte Ziele erreichen können. Und wir taktieren auch nicht, um euer Wohlwollen zu erschleichen und euch Honig um den Bart zu schmieren und euch die Dinge zu sagen, die ihr gern hören wollt, damit ihr uns doch den Irrlehrern vorzieht. Das machen wir nicht. Keine schändlichen Heimlichkeiten, keine Hinterlist und wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Sondern wir geben Gottes Wort so weiter, wie wir es empfangen haben. Nach dem Literalsinn, wie die Reformatoren sagen würden. Wortwörtlich, wir verbiegen es nicht, wir verdrehen es nicht. So lange, bis es irgendwann mal zu unserer Meinung passt. Wie oft geschieht das, ne? Wenn Leute, die Jesus unterjubeln wollen, dass er gegen ein gründliches Denken wäre, dann den Vers Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, einfach verfälschen, denn selig sind die geistig Armen. Also die sind selig, die besonders wenig denkerisch die Dinge auf die Reihe kriegen. Das sagt er dort nicht. Oder wenn man die Taufe Jesu, die wir in Markus 1 berichtet haben, nimmt, um zu sagen, ja, bei dieser Taufe, da hat Gott den Menschen Jesus zu seinem Sohn adoptiert. Aber Jesus ist nie von Ewigkeit her Gottes Sohn gewesen oder gar durch die Jungfrauengeburt auf die Welt gekommen. Bei der Taufe, da hat Gott ihn adoptiert. Es wird gebogen und gedreht und verändert und verfälscht. Und Paulus sagt, wir machen es nicht. Wir machen es auch nicht, wie die katholische Kirche, dass sie den Jakobusbrief verwendet, um damit die Werkgerechtigkeit zu rechtfertigen. Da muss man den Jakobusbrief ganz schön verdrehen. Das machen wir nicht, sagt Paulus, sondern sie sind treu. Wir geben treu das Evangelium weiter. Und wir werden nicht müde und wir kapitulieren nicht vor dem Bösen, weil wir diesen Dienst empfangen haben. Das ist die Ausgangsthese. Und die können wir eins zu eins für uns in Anspruch nehmen. Liebe Geschwister, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst empfangen haben durch sein Erbarmen. So. Und wir kapitulieren noch nicht vor dem Bösen. Aber jetzt drängt sich eine Frage auf. Eine Frage, die die Paulus für sich klären muss, eine Frage, die Paulus für die Korinther klären muss, die er aber auch für uns klären muss. Und diese Frage lautet so: Paulus, wenn das Evangelium nun so großartig ist, wenn dieser Dienst eine solche Herrlichkeit hat, wie du selbst sagst, wenn dieses Evangelium so eine umwandelnde Kraft hat, wie du ja selbst beschreibst, tja, wie kann es dann sein, dass so viel Widerstand da ist? Wie kann es dann sein, dass unsere Verkündigung dieses Evangeliums nicht wie das Messer durch die Butter geht und einfach sofort und reibungs- und widerstandslos seine Ergebnisse hat? Wie kann das sein, Paulus? Wie sollen wir das einordnen? Wie sollen wir mit Widerstand umgehen, der sich gegen das Evangelium, gegen unser Zeugnis hebt? Und wie viele von uns kennen solche Situationen des Widerstands, wo sie an Leuten dran sind und mit Menschen und Engelzungen ihnen das Evangelium erklären und sich liebevollst um diese Menschen bemühen? Und manchmal hat man den Eindruck, der Widerstand wird immer stärker. Wie sollen wir das einordnen? Wie sollen wir das erklären? Und in den verbleibenden Versen gibt uns Paulus dazu jetzt drei konkrete Hilfen an die Hand. Drei konkrete Hilfen an die Hand, wie wir diesen Widerstand verstehen können, wie wir ihn einordnen sollen, wie wir damit umgehen können. Das Erste: Paulus zeigt uns die Ursache für den Widerstand. Erstens die Ursache für den Widerstand. Er sagt, du musst dich gar nicht wundern. Was Paulus hier in Korinth erlebt, ist ja keine Ausnahme für Christen. Er sagt ja, wir erleben das, nicht nur ich erlebe das. Sondern, liebe Gemeinde, es ist eher die Regel, dass Gottes Boten gerupft werden. Das ist eher die Regel, wenn wir nächsten Sonntag einiges dazu lesen können. Und Paulus sagt, was die Ursache für den Widerstand ist. Vers 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Schon in Kapitel 2 hatte Paulus diese doppelte Reaktion auf unseren Dienst als eine Tatsache benannt. Kapitel 2, Vers 16, da sagt er, den einen sind wir ein Geruch des Todes zum Tode und den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Die Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums ist Tod bei den einen und Leben bei den anderen. Glauben bei den einen und Unglauben bei den anderen. Und genau das sagt er hier auch. Und hier zeigt er aber nun den Grund für die Ablehnung auf. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir unsere Zeitgenossen verstehen. Er zeigt den Grund auf. Paulus sagt, dieser Grund liegt in den Menschen drin, die das Evangelium ablehnen. Nicht das Evangelium selbst ist verborgen, mitnichten. Sondern das Evangelium, wie er in Vers 2 sagt, ist offenbar. Wir machen die Wahrheit offenbar. Und das Evangelium, wie er in Vers 4 sagt, ist ein helles Licht. Das helle Licht des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht verborgen. Das Evangelium ist nicht obskur. Das Evangelium ist nichts Kryptisches. Nichts irgendwie verschwurbelt, Undurchsichtiges. Nein, das Evangelium ist glasklar. Das Evangelium liegt offen zutage. Wo liegt das Problem? Paulus sagt, das Evangelium ist bei denen verhüllt, die verloren gehen. Hier steht wörtlich, das Evangelium ist in denen verhüllt, die verloren gehen. Und wir denken an das, was er im ersten Brief gesagt hat, 1,18, das Evangelium ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Es ist in denen verhüllt, die verloren gehen. Und wir fragen Paulus, wie kommt es zu dieser Blockade? Wie kommt es zu diesem Widerstand? Wie kommt es zu dieser Blindheit? Und Paulus antwortet uns darauf, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Das ist die Antwort. Das ist natürlich der Teufel, den er hier meint, der Gott dieser Welt. Und Paulus nennt, soweit ich sehe, nur hier an dieser Stelle den Teufel Gott dieser Welt. Nicht, weil er ihm göttliche Macht zuschreibt, sondern weil viele Menschen dem Teufel unbewusst so dienen, als wäre er Gott. Der Gott dieser Welt, weil der Teufel Menschen lenken will, als wäre er ein Gott. Weil der Teufel Einfluss nehmen will. Der Teufel inspiriert die Ideologien. Der Teufel inspiriert die Glaubenssysteme gegen den Gott der Bibel. Letztlich, sagt Paulus, der Teufel ist der große Inspirator hinter dem Kommunismus, wie hinter dem Humanismus, wie hinter dem Nationalsozialismus, wie hinter dem Agnostizismus. Der sagt, man kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Hinter all den Religionssystemen, die von Christus wegführen, bis hin zum Islam, der Gott dieser Welt. Der Teufel sät Hoffnungen und Ziele, die das menschliche Herz von Gott weglenken. Und wo setzt der Teufel an? Das sagt Paulus auch am Inneren. Er sagt, der Teufel, der Gott dieser Welt, Vers 4, hat die Sinne verblendet. Bei Sinne, da steht wörtlich, er hat die Gedanken verblendet, die Noemata, also das Denken, die Gedankengänge, die Gedanken, das heißt das praktische Denken in Aktion, wenn man so will. Der Teufel beeinflusst die Denkwege, der Teufel beeinflusst die Konzepte, der Teufel beeinflusst die praktische Urteilsbildung der Menschen, wie sie zu ihren Meinungen kommen, über Jesus, über sich selbst, über das Evangelium. Der Teufel steckt letztlich dahinter. Er beeinflusst, er prägt das Denken. Und wissen Sie, dazu passt, was der Neurophysiologe John Eccles und der Philosoph Karl Popper in ihrem Buch über das Ich und sein Gehirn geschrieben haben, 1977. Da sagen sie, man kann unser Gehirn, etwas vereinfacht jetzt, man kann unser Gehirn an sich mit einem Klavier vergleichen. Stellen Sie sich vor, das Klavier so für sich genommen tut ja niemandem etwas zu leide, wie es da steht. Es kann aber auch niemanden erfreuen, wenn es da nur so steht. Sondern die entscheidende Frage ist, welcher Geist darauf spielt auf diesem Klavier. Das ist die entscheidende Frage. Wer bedient sich dieses Instruments? Und Popper schreibt, ich glaube, dass das Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt, wie ein Pianist auf dem Klavier. Und Paulus geht jetzt noch einen Schritt über Popper und Eccles hinaus, obwohl er mehr als 1900 Jahre früher schreibt. Paulus zeigt noch eine weitere Dimension auf, noch einen dritten Faktor. Er sagt, okay, da ist das Gehirn, Faktor 1, da ist das Ich, Faktor 2. Aber das Ich ist nicht neutral und völlig autonom, sondern es gibt noch den Faktor 3. Und das ist der Gott dieser Welt. Das ist der Gott dieser Welt, der das Ich so verblendet, dass es zu einem falschen Denken geführt wird. Das heißt nicht, dass der vom Teufel beeinflusste Mensch völlig erblindet. Auch das Denken eines Nichtgläubigen kann noch ganz viel leisten. Kann großartige Erkenntnisse gewinnen, weil dieses Klavier eben eine Schöpfung Gottes ist. Dieses Gehirn ist eine Schöpfung Gottes. Es kann doch unendlich viel leisten. Jawohl. Aber an der entscheidenden Stelle, da ist es blind für die wichtigste Wahrheit, da ist es blind, weil der Gott der Welt ihren Sinn verblendet hat. Und verstehen Sie, die wichtigste Folge dieser Erblindung besteht worin? Das steht am Ende von Vers 4. Worin besteht die wichtigste Folge, dass ihnen das helle Licht, der Lichtglanz, Photismos steht dann, nicht einfach nur Licht, sondern der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und jetzt müssen Sie ganz genau hinschauen in Ihrem Bibeltext. Was bleibt den Verblendeten, den Erblindeten verborgen? Da steht nicht nur, dass sie das Licht des Evangeliums des Christus nicht sehen, sondern da steht, was bleibt ihnen verborgen? Der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Worin das Evangelium selbst besteht, hat Paulus ja im ersten Korintherbrief ausführlich beschrieben, dass Christus am Kreuz den Sühnetod starb, um die Schuld zu tragen, die wir verdient hätten, damit wir gerettet und begnadigt werden können. Aber schauen Sie hin, was der Teufel bewirkt durch seine Verblendung ist, dass diese Menschen die Herrlichkeit dieses Evangeliums nicht sehen, obwohl sie ihnen wie ein Lichtglanz erstrahlt. Die Herrlichkeit dieses Evangeliums. Diese Blindheit, die kann ganz unterschiedliche Varianten haben. Und Sie alle werden die eine oder andere kennen. Die einen bestreiten in ihrem Unglauben, dass die Kreuzigung jemals stattgefunden hat. Die sagen, biblische Texte völlig unzuverlässig, wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Die Nächsten akzeptieren das, dass die Kreuzigung stattgefunden hat, aber sie lehnen die Auferstehung ab und dass Jesus Gottes Sohn war, lehnen sie ab. Aber ohne die Auferstehung wäre die Kreuzigung sinnlos, weil die Auferstehung erst der Beweis und das Siegel darauf ist, dass die Kreuzigung wirklich die rettende Wirkung hatte. Und so bestreiten viele dann eben auch, sie sagen, ja, Jesus wurde gekreuzigt, aber das wäre mehr so die Solidarität mit dem Leiden der Welt, das hatte keine Sühnewirkung. Und dann kann es sogar sein, dass jemand prinzipiell, und das ist der schwierigste Fall, dass jemand prinzipiell versteht, dass Jesus einen Sühnetod starb am Kreuz, dass jemand auch einsieht, dass es gute Gründe für die Auferstehung geben mag und dass ihn dieses Wissen dennoch nicht in die Arme von Jesus treibt, beziehungsweise auf die Knie. Er nimmt das kühl zur Kenntnis, ja, Christus starb am Kreuz für die Sünden der Menschen, Er nimmt das cool zur Kenntnis. Ja, es gibt für die Auferstehung durchaus beachtliche Argumente. Aber er lässt sich in seinem Herzen nicht davon berühren. Und er fleht Jesus nicht als seinen Retter an. Jede dieser Varianten ist am Ende genauso tödlich. Und warum ist das so, sagt Paulus? Weil er durch die Verblendungstaktik des Teufels die Herrlichkeit des Jesus nicht erkennt. Weil er nicht erkennt, wie wunderbar Jesus ist, wie liebevoll und mächtig Jesus für uns ist. Weil er nicht erkennt, wie sehr wir Jesus brauchen. Weil er nicht erkennt, wie froh wir darüber sein können, dass er das alles für uns gemacht hat. Er erkennt nicht die Herrlichkeit des Evangeliums von Christus. Und wissen Sie, am Ende ist es gleich, welche dieser Verblendungsstufen für einen Menschen zutrifft. Er wird den heiligen Gott verfehlen, denn nur in Jesus Christus, seinem eigenen Sohn, will dieser Gott sich noch finden lassen. Nur dort. Welcher ist Gottes Ebenbild? Ende von Vers 4. Und das heißt, wer Jesus nicht findet, dem bleibt das Evangelium verhüllt und er wird zu den Leuten gehören, von denen Paulus in Vers 3 sagt, dass sie verloren gehen. Auf Deutsch, dass sie in die Hölle kommen. Auf dem Gesicht des Mose liegt die Decke. Und deshalb kann man sogar im Alten Testament für sich allein genommen, hören Sie bitte das genau, diesen Satz, im Alten Testament für sich allein genommen kann man den heiligen Gott nicht als seinen Vater finden. Weil er jetzt nur noch in Christus, seinem Ebenbild, gefunden werden will. Und das heißt jetzt, ab der Zeit des Neuen Testaments. Und deswegen können Sie den heiligen Gott nur im Alten Testament, wenn Sie es abgetrennt von Jesus lesen, nicht finden. Und das sagt Paulus auch in 2. Korinther 3, also vorher, Vers 14. Bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Und denken Sie an das, was der Hebräerbrief sagt am Anfang. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten auf vielfältige Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Und deswegen konnte Jesus zu Recht sagen, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und 3 Verse später, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Verstehen Sie? Nur noch hier. Und da, sagt Paulus, hast du die Ursache für den Widerstand des Evangeliums, dass der Teufel die Menschen blind macht für die Herrlichkeit des Herrn Jesus und seines Evangeliums. Das ist das Erste. Und trotzdem gibt es keinen Grund zur Entmutigung, weil wir diesen Dienst haben. Und mit diesem Dienst hat Gott uns eine klare Strategie an die Hand gegeben, wie wir nun gegen diesen Widerstand vorgehen können und sollen. Und das, liebe Gemeinde, wird auch unsere Hauptaufgabe im gesamten zweiten Halbjahr des Jahres 2019 sein. Zweitens also die Strategie gegen den Widerstand. Die Strategie gegen den Widerstand. Und die steht im Vers 5. Sie merken, wir arbeiten uns voran. Vers 5. Da sagt Paulus, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Das ist die Strategie, wir verkündigen. Verstehen Sie, der Umschlag von der Verblendung in Vers 4 zu der Erleuchtung in Vers 6 wird durch eine einzige Strategie von Vers 5 erreicht. Durch Worte. Und das haben dem Paulus in Korinth einige zum Vorwurf gemacht, dass er nur Worte mache. Dass seine Vorgehensweise nicht spektakulär genug wäre. Dass da nicht genug Action wäre, nicht genug Theaterdonner. Keine mystische Spiritualität, so ein bisschen Gänsehaut. In unseren Worten, sie haben gesagt, Paulus, du bist zu verkopft, du bist zu theoretisch, du bist zu wortlastig und du bist zu wenig emotional. Und genau das klopft Paulus als die einzig vorgegebene Strategie fest, die Gott uns aufgetragen hat. Wir verkünden. Und dieser Vorwurf gegen Paulus ist nicht neu, der wird bis heute wiederholt durch die Jahrhunderte hindurch. Aktuelles Beispiel, das Frühlingsmissionsfest jetzt im März der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft, die nennen sich jetzt DMG International, Interpersonal, DMG Interpersonal. Der neue Missionsdirektor sagte, man erreiche heute immer weniger Menschen mit der verbalen Verkündigung theologischer Wahrheiten. Also mit Worten. Was wichtig sei, wären visuelle Elemente, also vielleicht ein paar Bilder, eine kleine Lightshow, ich weiß nicht, und ein stärkeres Ansprechen des Emotionalen. Und dann hatten sie bei diesem DMG-Frühlingsfest auch gleich eine sogenannte Theatertheologin dabei, die jetzt demnächst bei der DMG Theaterkurse geben wird. Sie hat dann auch gleich in diesem Gottesdienst so einen Solo-Auftritt gehabt. Und diese Theatertheologin sagte, da diese theologische Drei-Punkte-Predigt sei überholt. Also Sie müssen verstehen, was wir hier machen, das ist total oldschool. Das ist nach Aussage dieser Theatertheologin total überholt. Das bringt überhaupt nichts. Hier muss ein bisschen mehr Theaterdonner her. Dann wird es möglicherweise was werden. Es ist doch interessant, dass man das dem Paulus auch schon vorgeworfen hat, was an dieser Sache bei der DMG nur das Bedrückende ist, ist, dass es jetzt von einem Missionswerk so propagiert wird, dass mal als einer der Pfeiler der evangelikalen Missionsbewegung in Deutschland galt. Und dass jetzt von dort gesagt wird. Dass es gesagt wird, das geschah durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder. Aber das sollte uns aufhorchen lassen und uns erst recht treu bei dem bleiben zu lassen, was uns Gott hier als seine Strategie offenbart. Wir verkündigen. Und das, sagt Paulus, ist der einzige Weg, auf dem die Leute dazu kommen können, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Wir verkündigen und sie sehen das, weil Gott es so benutzt. Und diese Verkündigung, macht Paulus deutlich, die lebt nicht von ihrer Rhetorik, sondern vom Inhalt. Paulus sagt, wir verkündigen nicht uns selbst. Das haben ihm die Irrlehrer wahrscheinlich vorgeworfen, ja. Du präsentierst und produzierst dich da. Paulus sagt, ich habe da keine eigenen Aktien drin. Sondern, was verkünden wir? Es geht um Jesus Christus. Und das nicht irgendwie so nach dem Motto, Hauptsache Jesus ist oft benannt worden. Nein, wir verkündigen Jesus mit einer klar definierten Botschaft, nämlich, dass er der Herr ist. In dieser Formel fasst Paulus das vollständige Evangelium zusammen. Er muss das jetzt nicht im Einzelnen entfalten, weil er das an anderer Stelle ausführlich getan hat, das Evangelium zu entfalten. Wir werden das am Ende von Kapitel 5 auch nochmal ausdrücklich erklärt bekommen. Aber hier fasst er das ganze Evangelium in dieser Formel zusammen. Wir verkündigen Jesus, dass er der Herr ist. Und Herr bedeutet Gott. Und deshalb am Ende von Vers 4 ist er auch das Ebenbild Gottes. Er ist der souveräne Herr und der gekreuzigte Retter. Und was ist das Wichtigste von Jesus, was die Menschen erfahren müssen? Was sie erfahren müssen, um seine Herrlichkeit sehen zu können? Sein Kreuz und seine Auferstehung. Und dann fügt Paulus noch hinzu, Christus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte, man kann wörtlich übersetzen, als eure Sklaven um Jesu Willen. Und da macht Paulus nochmal sein Motiv deutlich. Er sagt, wir wollen euch dienen. Wir machen das nicht für uns. Wir haben hier keine eigenen Aktien drin. Wir wollen nicht Macht über euch ausüben oder Geltung bei euch haben, sondern wir geben alles. Wir geben alles. Wir machen uns zu euren Sklaven. Wir geben alles, was wir haben. Wir machen uns mit dem, was wir haben und sind und können, verfügbar für euch. Um Jesu Willen. Weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat. Weil wir Jesus lieb haben und weil wir deswegen auch euch lieb haben. Um Jesu Willen, weil alle Verkündigung letztlich dazu dienen soll, dass er als der Herr geehrt wird. Um Jesu Willen. Er der Herr, wir eure Sklaven. Wir verkündigen. Und darum ist Jesus die Mitte unserer Verkündigung. Und das gilt eben, wie gesagt, für alle Christen, die das Evangelium mit allen ihren Mitteln weitergeben. Und wissen Sie noch etwas? Je einseitiger und näher wir bei Jesus sind, umso näher kommen wir an unsere Zeitgenossen heran. Vergessen Sie das nie. Je einseitiger und näher Sie bei Jesus sind und von ihm reden, umso näher kommen Sie an Ihre Zeitgenossen heran. Es ist falsch zu sagen, wir müssen die Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen und viel mehr von ihren Bedürfnissen und so weiter reden. Und dann können wir so mal so langsam dann irgendwie Jesus so als eine möglicherweise hilfreiche Perspektive in Anschlag bringen. Nein, Paulus sagt, je näher wir bei Jesus sind, umso näher sind wir im anderen. Und schauen Sie, das hat er in Vers 2 am Ende schon vorausgeschickt. Das gehört eigentlich auch noch zu der Strategie. Ich muss noch ganz kurz erwähnen, am Ende von Vers 2, indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Damit nennt Paulus die Stelle im Menschen, auf die das Evangelium zielt, auf die unsere Verkündigung zielt. Wenn Sie in der Straßenbahn ein evangelistisches Gespräch führen, wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen. Das heißt, wir suchen Gehör bei jedem menschlichen Gewissen. Wir verkündigen, damit unsere Botschaft euer Gewissen erreicht. Und auch der ungläubige Mensch hat, wie wir wissen, noch ein Gewissen als Schöpfungsausstattung. Deswegen sagt Paulus hier auch ausdrücklich, jedem Gewissen wollen wir damit nahe kommen. Und Sie müssen wissen, und das mag eine Ermutigung für Ihre missionarischen Gespräche sein, dass Gott das Gewissen so eingerichtet hat, dass es trotz mancher Abstumpfung von Wahrheit noch irgendwie angerührt wird, sogar nach dem Sündenfall. Und darum können Sie sich darauf verlassen, wenn wir einem Menschen die Wahrheit des Evangeliums sagen, dann reizen wir, dann provozieren wir damit sein Gewissen. Das sagt Paulus hier. Da passiert was. Vor dem Angesicht Gottes, wie er hinzufügt. Also auch der Ungläubige lebt ja vor dem Angesicht Gottes. Auch der Ungläubige kann sich ja nicht dem entziehen, dass er vor dem Angesicht Gottes lebt, ob das zugibt oder nicht. Wir provozieren sein Gewissen. Und wo das Evangelium so laut wird, entsteht deshalb Bewegung, so oder so. Gibt es immer diese doppelte Reaktion, so oder so. Geruch des Lebens zum Leben, Geruch des Todes zum Tode. Aber es kann nicht sein, dass nichts geschieht. Und deshalb werden wir nicht müde. Deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Deshalb kapitulieren wir nicht vor dem Bösen, weil Gott uns diesen Dienst gegeben hat. Und weil er diesen Dienst mit einem großen Versprechen ausgestattet hat. Und das ist das Letzte. Die Ursache für den Widerstand, zweitens die Strategie gegen den Widerstand. Jetzt kommt das Letzte und Schönste, der letzte Vers, der Triumph über den Widerstand. Ach, diesen sechsten Vers müssen wir noch verstehen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist der Triumph über den Widerstand. Das zeigt, was Gott durch unsere Verkündigung bewirken kann, wenn er dazu Gnade gibt. Und es beginnt mit einem Denn. Denn, Paulus sagt, wir haben guten Grund, mit ganzer Hingabe Vers 5 zu praktizieren, denn dann wird was passieren. Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Paulus, wie sind wir denn Christen geworden? Wie seid ihr denn Christen geworden? Wie hat Gott denn bitteschön meinen Widerstand gegen seine Wahrheit überwunden? Bis zu seinem Bekehrungstag hatte Paulus ja gesagt, verflucht ist Jesus. Und von dem Tage an sagt er, Herr ist Jesus. Wie kam es denn dazu? Sie, sagt Paulus, das ist geschehen. Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Das ist geschehen. Und haben Sie es gemerkt? Das ist die exakte Umkehrung von Vers 4. Vers 4 und Vers 6 stehen gewissermaßen symmetrisch einander gegenüber. Vers 4 sagt, der Teufel macht blind die Gedanken, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. Und Vers 6 sagt, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, er macht sehend, sodass wir erleuchtet werden zu der strahlenden Erkenntnis. Und das heißt, der Triumph über den Widerstand ereignet sich dort, wo es Gott in einem Herzen Licht werden lässt. Luther übersetzt so schön, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und Sie können das wörtlich noch schöner übersetzen. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, wörtlich kann man eigentlich übersetzen, der ist aufgeleuchtet in unseren Herzen. Der hat es nicht nur hell werden lassen, der ist aufgeleuchtet in unseren Herzen. Das steht da wörtlich. Das heißt, er ist persönlich zu uns gekommen und hat es Licht werden lassen in unserem Herzen. Das geschah, als Sie Christ wurden. Wie wollen Sie das einem Menschen vortanzen? Das können Sie ihm nur durch Worte sagen. Interessante Vorstellung. Also, wenn einer das Evangelium erfassen soll, dann braucht er dafür erleuchtete Augen, sagt Paulus. Und die kann ihm nur Gott selbst schenken. Nur Gott kann das Licht einschalten. Nur Gott. Erinnern Sie sich an die Emmaus-Jünger. Noch am Auferstehungstag. Die gehen da mit Jesus, der inzwischen auferstanden ist, auf diesem Wanderweg einher und sie kapieren es nicht, obwohl sie das Alte Testament kennen. Und dann macht Jesus was? Jesus öffnet ihnen die Schrift. Jesus öffnet ihnen das Verständnis des Alten Testaments und dann steht hier in Lukas 24, Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Er schaltet das Licht an und am Ende kapieren sie, dass er ihr Gott und ihr Retter ist. Und Paulus sagt, wenn das geschieht, und das geschah bei jedem von uns, als wir uns bekehrt haben, wenn Gott das Licht einschaltet, dann ist das gleichbedeutend mit einem Schöpfungsakt. Gott, der da ließ das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. 1. Mose 1, verstehen Sie? Paulus sagt, als du das erkennen durftest, das war so wie Gott mitten im Dunkeln, damals bei der Schöpfung, ohne irgendeine andere Lichtquelle, souverän aus sich selbst heraus das Licht erschaffen hat. Und dann war es da, durch sein Machtwort. So schafft Gott mitten in der Finsternis deines sündigen Herzens, als du Christ wurdest, die Erleuchtung zur echten Erkenntnis des Evangeliums durch sein Machtwort. Er hat das Licht eingeschaltet. Und wir, sagt Paulus, haben diesen Dienst, Vers 5. Wir dürfen Gott dabei demütig assistieren. Wodurch? Dass wir verkündigen. Und was Gott dann in seiner Gnade schenkt, das ist nicht etwa so eine mühsame Überwindung des Widerstands, so nach dem Motto, dass ein Mensch dann sagt, naja, okay, dann will ich mal schweren Herzens zugeben, dass Jesus wohl doch wahrscheinlich der Herr ist. Das ist nicht die Herrlichkeit des Evangeliums. Sondern dort, wo Gott ein Herz zum Sehen erleuchtet, da ereignet sich der Triumph über den Widerstand. Ich wollte erst diesen dritten Punkt nennen, die Überwindung des Widerstands, aber ich habe gemerkt, das ist viel zu wenig, das ist viel zu schwach. Es muss sein, der Triumph über den Widerstand. Und schauen Sie mal, Paulus zieht am Ende sprachlich alle Register. Paulus packt alles aus, was er in seinem Wortschatz drin hat, um diesen Triumph erstrahlen zu lassen. Er sagt, Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufleuchten, der ist aufgestrahlt in unseren Herzen zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Bitte, was soll man dann noch mehr sagen? Luther sagt, er hat es hell werden lassen, einen hellen Strahl in unsere Herzen gegeben. Paulus zieht alle Register. Und haben wir es gemerkt? Noch einmal verwendet Paulus diesen Glanzbegriff Herrlichkeit zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es reicht nicht. Und das müssen wir nochmal sagen, weil es in diesem Vers besonders deutlich gemacht wird. Es reicht nicht, dass du eine allgemeine Erkenntnis von Gott bekommst. Das ist die Voraussetzung, aber es reicht nicht. So nach dem Motto, dass du sagst, okay, ich akzeptiere, dass Gott existiert. Das ist die Voraussetzung, aber es reicht nicht. Es reicht nicht mal, dass einer sagt, okay, ich akzeptiere, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist. Das ist die Voraussetzung, aber es reicht nicht. Sondern es geht darum, das Evangelium zielt darauf, dass du, wie Paulus hier schreibt, erleuchtet wirst mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Dass du erkennst, wie wunderbar er ist, wie liebevoll und mächtig er ist für uns, wie vollkommen und wie majestätisch und wie sehr wir ihn brauchen und wie froh wir darüber sein können, dass er zu uns gekommen ist. Das heißt, die Herrlichkeit erkennen. John Newton wusste, was für ein Schurke er war, und er sagte einmal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen so dreisten Gotteslästerer gesehen habe wie mich. Und dass dieser Gott in seiner Liebe mich gewissermaßen eigenhändig aus meinem Sumpf rausgezogen hat, dass er selber in meinem Herzen das Licht eingeschaltet hat zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Was ist das anderes als Herrlichkeit? Sie müssen wissen, der Teufel hat nichts gegen einen allgemeinen, unterkühlten Gottesglauben. Der Teufel hat nichts gegen einen lässigen Theismus, den liebt er sogar. Weil man mit seinem allgemeinen Gottglauben den braven Bürger in Sicherheit wiegen kann. Der brave Bürger sagt, ich glaube ja, dass es Gott gibt. Ich glaube ja an den Herrgott. Das liebt der Teufel. Aber was der Teufel um jeden Preis verhindern will, ist, dass du erleuchtet wirst zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb tut der Teufel alles, um deinen Blick von Jesus und seinem Kreuz wegzubringen. Denn die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes geschieht wo? Letztes Wort im Angesicht Jesu Christi. Und mit diesem Begriff Angesicht Jesu Christi, den kann man auch übersetzen mit in der Person Jesu Christi. Und Paulus sagt, du kannst die Herrlichkeit Gottes am besten sehen im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wenn du Jesus ins Gesicht schaust. Und wo kannst du Jesus am besten ins Gesicht schauen? An seinem Kreuz. Manfred Siebald hat das in einer sehr eindrücklichen Strophe so beschrieben. Er hat gesagt, Gott kommt dir von vorn entgegen. Er zeigt sein Gesicht. Auch wenn du im Dunkeln stehst, er steht vor dir im Licht. Als Jesus am Kreuz die Hände hob, ließ er uns sehen. Nur offene Arme warten, wenn wir zu ihm gehen. Und so geschieht der Triumph über den Widerstand des Unglaubens. Paulus sagt, du, wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, du wirst Gottes Herrlichkeit nur erkennen, wenn du Jesus ins Gesicht schaust. Und du kannst Jesus am klarsten erkennen in seinem Kreuz, als er für dich stirbt und deine Schuld trägt und es in seiner Auferstehung besiegelt und beweist. James Packer, der Theologe, hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, im Himmel, wo wir diese Dinge einmal noch viel deutlicher erfassen werden, da werden sich Menschen und Engel zum Lobpreis des Lammes, das getötet wurde, vereinen. Verstehen Sie, wir werden noch im Himmel die Herrlichkeit Jesu rühmen als die Herrlichkeit des Gekreuzigten, als die Herrlichkeit des Lammes, das für uns geschlachtet wurde. Jesus hat es über sich selbst gesagt. Kurz vor seiner Verhaftung, als er seinen Jüngern die letzten Verstehenshilfen so mitgab für das, was jetzt kommen würde, da sagt Jesus, Johannes 13, 31, jetzt, also in diesem Kreuzesgeschehen, ist der Menschensohn, also Jesus selbst, verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Das heißt, wenn du die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit Gottes erkennen willst, guck auf das Geschehen seiner Kreuzigung, wie er dort alles für dich gibt, um dich zu erlösen, trotz deiner Lebensgeschichte. Und dich zu Gottes Kind zu machen und auf ewig in den Himmel zu bringen. Und als Paulus das schrieb, seinen Korinthern, da lagen diese Worte von Jesus schon mehr als 20 Jahre zurück. Aber trotzdem konnten die Korinther Jesus ins Gesicht schauen. Trotzdem können wir Jesus ins Gesicht schauen. Warum? Weil er uns ein Wort gegeben hat. Und darum verkündigen wir nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und das ist nun zum Schluss dieser Predigt die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage, auf die jeder Einzelne von uns eine ehrliche Antwort finden muss. Und diese Frage lautet, gehöre ich noch zu den Menschen von Vers 4 oder gehöre ich schon zu den Menschen von Vers 6? Das ist die einzige Frage. Gehöre ich zu denen, denen der Teufel die Sinne verblendet hat, denen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet? Oder gehöre ich zu denen, die mit Paulus bekennen, Gott, der dem Lichtgebot aus der Finsternis hervorleuchtet, der hat auch in meinem Herzen das Licht werden lassen. Und er hat mich erleuchtet mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn du Sorge hast, wenn du dir nicht sicher bist, dann ruf doch einfach Jesus an. Er hat dir doch dein Gesicht gezeigt. Dann sag es ihm doch und sag, Jesus, ich will zu denen von sechs gehören, von Vers 6 gehören. Jesus, ich will staunen über deine Herrlichkeit in deinem Kreuz und deiner Auferstehung. Jesus, bitte, gib mir dieses Vertrauen zu dir und diese Dankbarkeit für dich und dieses Staunen über dich. Und Sie müssen sich klar machen, es geht hier nicht um irgendeine spektakuläre religiöse Erfahrung. Es geht nicht darum, dass Sie irgendwie eine emotionale Gänsehaut kriegen oder dass Sie ein helles Licht sehen. Also darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht einzig um die Frage, wie Sie zu Jesus stehen und zu seinem Kreuz. Und ob sie ihm das ehrlich sagen können, Jesus, ich glaube dir und ich danke dir, dass du es für mich getan hast. Und ich will dir gehören mein Leben lang. Und wir als Gemeinde, wir müssen auch im zweiten Halbjahr das ganz fest im Blick behalten. Ihr Lieben, was unsere entscheidende Aufgabe ist und bleibt. Wörtlich steht hier im Vers 6, Gott ist in unseren Herzen aufgestrahlt zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Gott ist in unseren Herzen aufgestrahlt zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und das heißt erstmal, dass wir erleuchtet werden. Mit dieser Erkenntnis. Aber wer diese Herrlichkeit im Angesicht Jesu gefunden hat, der kann das ja nicht für sich sowieso einen stillen Schatz behalten. Und deshalb ist die freiere Übersetzung von Vers 6, die man noch in einer älteren Lutherbibel findet, gar nicht verkehrt. Da hat Luther so übersetzt, er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi entstehe, damit durch uns diese Erleuchtung auch bei anderen geschenkt wird, nämlich dadurch, dass wir ihnen von Jesus weitersagen. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns, durch unsere Verkündigung, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi geschenkt wird. Und darum lassen wir uns nicht entmutigen, ihr Lieben, weil wir diesen Dienst haben. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir von der Herrlichkeit Jesu überwältigt sind. Und weil wir deshalb, wie John Newton, für den Rest unseres Lebens hier auf dieser Erde nur noch darüber staunen können. Staunen, dass Jesus solchen Leuten wie uns, wie mir, sein Evangelium anvertraut hat. Noch die Grabinschrift von Newton, und damit schließe ich, noch seine Grabinschrift, die er rechtzeitig entworfen hat, ist ein fröhliches Zeugnis von seinem Staunen über Amazing Grace. Da steht auf seinem Grabstein John Newton, Prediger. Einst ungläubig und zügellos im Dienst der Sklaverei in Afrika, der durch die reiche Gnade unseres Herrn und Heilands Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt und begnadigt sowie berufen wurde, den Glauben zu verkündigen, den er lange zu vernichten suchte. John Newton, einst ungläubig, aber begnadigt durch Christus. Herr Jesus Christus, danke, dass du es uns heute ermöglichst, in dein Gesicht zu schauen. Dass du uns dein lebendiges Wort gegeben hast und dass du uns in diesem Wort so nahe kommst. Dass du es dadurch bewirkt hast im Leben vieler von uns. Dass das strahlende Licht von der Herrlichkeit Gottes in deinem Angesicht in unserem Herzen aufstrahlen durfte. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du selber zu uns gekommen bist. Und dass du uns Jesus gebracht hast. Und Jesus, dass du das Gesicht Gottes mitten in dieser Welt geworden bist für uns. Und dass jeder, der dich anruft und nach deiner Hilfe Sehnsucht hat und danach ruft, dass der sicher sein darf, dass du ihn erhörst. Wir bitten dich, lass das auch in dem halben Jahr, das jetzt wieder vor uns liegt, doch oft geschehen, dass noch viele, viele Menschen in dieser Weise erleuchtet werden zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Und gebrauch uns als deine Gemeinde dafür. Lass uns Lichtträger sein durch die Verkündigung deines Wortes, Herr. Danke, dass du uns so lieb hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.